Gab es einen so einen Auftrag, wo der Durchbruch kam aus deiner Sicht, oder hat sich das so stetig einfach dann entwickelt?
Also wo die ersten Jobs dann so kamen, wo du sagst, okay, für Zeitraum X hast du irgendwie einen fünfstelligen Betrag verdient, da wusste ich dann schon, hey, okay, so viel kann ich jetzt eigentlich nicht falsch machen. Ich kann natürlich den Pitch machen, ich kann auch sagen, das funktioniert nicht. Aber ich habe es ja nie in der Hand, wirklich, sobald das online geht, finden es die Leute gut oder nicht. Ist also wirklich, jeder Post ist irgendwo Pokerspiel. Die Leute, die du kennenlernst, machen denn die Branche so interessant. Weil ich finde, das ist ja gerade das Schöne dran.
Glaubst du, dass man die Story jetzt wie von dir, dass man die heute noch so replizieren kann, wenn man jetzt starten würde?
Wie in jeder Branche, das kann halt einfach nicht jeder schaffen. Und es wird immer irgendwie Ausschuss geben. Aber ich glaube, wenn du jetzt wirklich sagst, du hast da was im Kopf, wo du dran glaubst und dran festhältst, dann mach einfach mal. Weil was hast du denn zu verlieren? Sonst stehst du ja immer noch bei Null.
Ganz herzlich willkommen zu einer sehr, sehr ungewöhnlichen Folge von Finance Data People. Heute mit Moritz Thaler. Moritz Thaler ist Instagram- und TikTok-Influencer mit über 700.000 Followern. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, wie man den Gegenwert eines Porsche 911 in Körperbemalung investiert und gleichzeitig Social Media in der Praxis lebt, dann bleibt jetzt unbedingt dran. Viel Spaß beim Zuhören und beim Zuschauen. Herzlich willkommen in München, Moritz.
Sascha, servus, grüß dich.
Ich muss jetzt ganz kurz die Brücke schlagen, weil du wahrscheinlich einer der ungewöhnlicheren Gäste bei uns im Podcast bist. Wir gucken uns ja Deals an und Corporate Finance und andere spießige Themen. Und ich habe jetzt dich trotzdem eingeladen, erstens, weil wir uns gut kennen und weil wir uns auch beide sehr, sehr schätzen. Zum anderen aber habe ich bei dir tatsächlich die einmalige Gelegenheit, das Geschäftsmodell Social Media mal richtig auseinandernehmen zu dürfen, weil...
Endlich.
Ich weiß schon, du hast drauf geschrieben. weil du tatsächlich ein sehr, sehr erfolgreicher Instagram-Influencer bist. Ja. Mit wie viel Followern momentan?
Instagram knappe 500.000, TikTok 200.000.
Okay, also 500.000 Instagram, ja. 200.000 TikTok. Ist schon, glaube ich, in der Branche.
Ja, ist jetzt für den deutschen Markt, ist jetzt nicht geisteskrank, aber es ist schon ein oberes Drittel.
Verstanden. Vielleicht holst du uns mal ganz kurz ab, wie es losging. Ich kann mich nur an die alten Zeiten erinnern, wo wir uns beim Autowaschen immer getroffen haben, im beschaulichen Camper und unsere tiefer gelegten Golfs bewundert haben. Da warst du noch Koch, glaube ich.
Genau. Also fangen wir so an, Realschulabschluss gemacht, klassisch. Dann eine Kochlehre, ist eigentlich auch nur so entstanden. Ich habe da in dem Betrieb, wo ich meine Lehre gemacht habe, als Spüler gearbeitet. Und war ein sehr fauler Schüler. Und habe gedacht, okay, so muss ich keine Bewerbung schreiben. Ging sich auch aus, habe ich Koch gelernt. Ich wusste auf jeden Fall in meinem Leben, ich will irgendwas Kreatives machen. Das war dann auch der erste Step und das war auch richtig. Aber ich wusste dann auch so, auf kurz oder lang ist es nicht das, was ich machen will unbedingt. Und ich habe dann damals so mit circa 20 angefangen, immer so nebenher ein bisschen zu modeln. Und dann ging langsam so diese Instagram-Bubble auf. Du bist so in den ersten Agenturen gesigned worden. Die haben dann gesagt, hey, Social Media ist schon wichtig. Und nachdem ich eh schon so Foto-Video-begeisterter Mensch mein ganzes Leben war, habe ich gedacht, okay, ist vielleicht auch eine Chance, das jetzt alles auszuleben. Und das hat dann eigentlich auch relativ schnell gut funktioniert. Also die ersten 2 Jahre gingen da, für damalige Zeiten ging es relativ schnell nach oben. Da gab es doch keine Reels.
Wie lange ist das her?
Du, das war, lass mich jetzt nicht lügen, 2017, 2018, der Dreh ungefähr.
Also auch noch nicht so ewig.
Nö, es ist nicht ewig. Und da ging es eben los. Es gab keine Reels, du hast Fotos gepostet und es kam ganz gut an. Ich war jetzt noch nicht so stark tätowiert zu der Zeit, aber du bist natürlich so als Typ schon aufgefallen. Und zwar jetzt für den deutschen Markt eh was Neues, da habe ich gedacht, komm, jetzt probiere ich das mal. Und ich weiß es noch, es war 2017, habe ich bei meinen Eltern noch gewohnt übrigens, kam der erste Job von einem Kunde rein, die haben Kopfhörer hergestellt, so In-Ear-Kopfhörer. Und das war dann damals, bin ich zu meiner Mom damals hin und habe gesagt, hey, ich krieg 800 Euro für 10 Posts. Das ist es. Ich habe dann gemerkt, dass man davon nicht so gut leben kann. Und ja, man ist die Welle dann so ein bisschen geritten. Dann habe ich irgendwann reduziert, Teilzeit zu arbeiten. Und habe dann irgendwann gesagt, ich hatte jetzt keine großen Fixkosten, die erste Wohnung, so ein bisschen Mietbetrag, aber sonst nichts. Habe ich gesagt, komm, ich gehe jetzt all in. Und zwar der richtige Schritt, hat bis jetzt funktioniert.
Ja. Das heißt, Tattoos waren dann damals einfach ein Hobby von dir und dir hat es gefallen.
Ja.
Das heißt, es ging mal mit ein, zwei los und irgendwann wurde es dann.
Ja, es war schon. Ich habe, glaube ich, mit 16 meine Eltern schon gefragt, hey, darf ich mir ein Tattoo stechen? Und die waren absolut dagegen natürlich, logischerweise. Und ich habe dann mit 20 angefangen, es war das erste Oberarm Mama und Papa als Porträt. Ich habe gesagt, okay, eins braucht eine Bedeutung, kam aber auch nicht gut an. Und Ja, dann war mir aber auch schon relativ schnell klar, dass das schon so ein Ganzkörperprojekt werden soll. Mhm. Und damit hast du halt peu à peu abgearbeitet, so kann man es ja sagen. Du hast halt immer geguckt, okay, kriegst du Geld irgendwie zusammen. Aber ich glaube, jetzt mittlerweile ist es schon ein sehr großer Opener für mich, muss man schon so sagen.
Mhm. Ja. Aber das war jetzt nicht im Rahmen der Social-Media-Karriere, sondern eher ein privates Projekt, voll, wo du gesagt hast, dir gefällt es einfach voll. Und du willst es immer machen.
Ja, das war schon immer, ich habe früher viel so Metalcore, Hardcore, Punkrock-Musik gehört und dann war es so, okay, die ganzen Leadsänger waren irgendwie tätowiert und es war sehr inspirierend, habe ich gesagt, okay, das stelle ich mir auch so vor. Und dem Plan bin ich auch treu geblieben.
Okay. Ja. Und dann hast du im Endeffekt einfach dein Privatleben auf Instagram angefangen zu teilen, in Form von Fotos.
Ja, genau.
Warst parallel noch Koch und irgendwann hat dann der erste Kopfhörerhersteller angeklopft.
So hat es angefangen.
Nicht cool. Ja. Zieh mal die Kopfhörer auf und dann kriegst du da irgendwie 10 mal 80 Euro.
Sozusagen. Ja, genau. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist es. Dann merkst du halt auch, okay, scheiße, jetzt bin ich irgendwo selbstständig, jetzt muss ich auch eine Firma gründen und ich glaube, Steuern zahlen sollte ich auch. Und du bist also mal in, was heißt denn, ins kalte Wasser geworfen, aber du hast dann gesagt, okay, jetzt muss ich vielleicht mal meine Sachen selbst in die Hand nehmen. Mhm. Und dann ging es auch relativ zügig, dass du gesagt hast, okay, ich verdiene jetzt einfach so ein, in Anführungszeichen, normales Gehalt. Mhm. So, ja.
Das heißt, es kamen mehrere Firmen dann auf dich.
Genau, ja.
Was haben die dann so gemacht? Das eine war als Kopfhörer.
Es ging mit Kopfhörern los, aber bei mir war schon der Fokus immer groß auf Mode. Mhm. Und dann ging es schon sehr stark in die Moderichtung. Also dann fängst natürlich auch an, du fängst natürlich mit kleinen, bodenständigen Brands an, dann geht's so Premium-Segment und jetzt, klar, das, was jetzt heute ist, so im Luxussegment, ist natürlich eine Welt, davon hat man früher immer geträumt, aber ist ja schön, dass man jetzt da sein darf.
Ja, absolut. Ja. Spannend. Dann hat sich das also so fortentwickelt. Du hast jetzt, wir bleiben ja immer so ein bisschen beim Geschäftsmodell Social Media, du hast jetzt nie, sage ich mal, aktiv Vertrieb gemacht oder sowas.
Nee, also es geht da natürlich schon los. Ich bin dann anfangs in 2, 3 Managements gewesen, wo du dann ganz schnell gemerkt hast, okay, das ist irgendwie, du musst halt Geld verdienen, dass du das Management zahlen kannst. Das ist ja irgendwie auch so das Interesse vom Management, dass du natürlich arbeitest. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, als auch die gewisse Größe dann irgendwann mal da war und du auch so ein bisschen den Markt für dich auch verstanden hast, dass ich ganz klar gesagt habe, ich will das lieber selbst in die Hand nehmen, weil es ist halt am Ende vom Tag People's Business. So, kannst du gut mit Leuten, kannst du nicht gut mit Leuten. Und ich will natürlich auch mir den Luxus rausnehmen, zu sagen, okay, ich arbeite mit den Leuten, wo ich Lust drauf habe. So, dann habe ich dann schon irgendwann mal angefangen, Leute anzuschreiben, Akquise zu machen und auch mal zu sagen, hey, treffen wir uns auf einen Kaffee, sollen wir nicht irgendwie uns mal über das und das Projekt unterhalten? Auch viel gegeben zu der Zeit, um zu sagen, okay, ich will so diesen nächsten Step machen, ich will mich weiter nach vorne bewegen, ich will mich auch etablieren, viel auch unbezahlt zu der Zeit gemacht. Aber du musstest ja irgendwo sagen, wie kriege ich den Traffic hin, dass ich für Kunde X am Ende vom Tag interessant bin.
Das ist spannend. Also unbezahlt auch wirklich dann in Frontloading gegangen. Er hat gesagt, ich muss jetzt irgendwie meinen Namen oder mein Gesicht bei dir in dem Fall da rausbekommen und
mich bekannt machen. Das Personal Branding in dem Moment, wo du einfach sagst, okay, du hast die Sichtbarkeit noch nicht, die du gerne hättest und du musst halt gucken, dass du, wenn man das so sagen darf, deinen Arsch überall irgendwo reinkriegst. So, Gesicht zeigen.
In welchem Jahr hast du einen Instagram-Account eröffnet?
Du, ich glaube 2013, 14 war das und ich habe immer gedacht, es wäre ein Bildbearbeitungstool.
Okay, das heißt, du hast dann 2014, sagen wir mal, gestartet. Und wie haben sich die Followerzahlen entwickelt über die Jahre, wenn du es noch grob zusammenkriegst?
Also ungefähr weiß ich es ja. 2018 bis 2020, so die Zeit, wo du dann gesagt hast, ich nehme die Sache jetzt irgendwo auch ernst, da hatte ich dann knappe 100.000. Ende 2018 hätte ich jetzt gesagt, genau. Und mir hat super in die Karten gespielt, dass dann Corona kam. Ich hatte eine ganz schöne Wohnung zu der Zeit und ich mache viel so Get Ready With Me Styling Inspo Videos. Und die gingen halt damals super durch die Decke und dann hatte ich, glaube ich, knapp 2020 dann knapp 400.000. Parallel dazu TikTok angefangen, das ging dann auch relativ gut. Eigentlich auch nur das Konzept, was ich auf Instagram habe, kopiert und gespiegelt auf der anderen Plattform. Hat aber funktioniert, weil du doch einfach in dem Moment, Instagram ist ein Ticken älter von der Zielgruppe, TikTok ein Ticken jünger. Und dann sagst du, okay, so konntest irgendwie beide Zielgruppen gut abholen. Und das war schon der größte Zeitpunkt. Jetzt momentan ist es so, ich tue mir gerade schwer, hinterherzukommen, weil du hast viel Termine, du hast sowas wie jetzt hier, du hast natürlich auch Kundensachen, die du nicht immer direkt online zeigen kannst. Und da irgendwie im Alltag zu sagen, okay, ich komme jetzt noch jeden Tag hinterher zu posten, ist einfach irgendwie nicht drin. Wahrscheinlich sollte ich da auch mehr abgeben. Ich bin aber auch jemand, da tue ich mir wirklich schwer, Dinge aus der Hand zu geben. Und so ist es jetzt nur noch 3, 4 Mal die Woche, was ist ja auch nicht schlecht ist, aber natürlich wenn du 7-mal Traffic kriegen kannst, werden 7-mal natürlich besser. Mhm.
Also 3-4-mal die Woche postest.
Genau. Jetzt,
verstanden. Und ich sag mal, der Geldfluss, der entsteht ja dann nicht über die Plattform selbst. Ne? Also nee. Du kriegst ja kein Geld von Instagram.
Also du könntest quasi Instagram schon monetarisieren über ein Abo-Modell. Aber ich sag jetzt mal, okay, wenn der Konsument Dinge umsonst gestellt kriegt, warum soll er zahlen? Mhm. Verstehe ich auch. Also wir sind auch viele einfach nicht bereit dafür, weil du bist ja irgendwie nur ein kleiner Teil von ihrem Leben. Genau, TikTok lässt sich auch nur über eine Minute monetarisieren. Was jetzt nicht meine Contentform ist, ist bei mir lebt es ja viel von Ästhetik und nicht unbedingt von gesprochenem Inhalt. Mhm. Da ist es immer ein bisschen schwierig. Deswegen bin ich da in dem Moment immer quasi auf Anzeigen bzw. Kunden angewiesen.
Genau. Verstanden, ja. Okay. Das heißt, die Plattformen nutzen die am Ende, um dein Geschäft zu machen.
Genau.
Also ist jetzt nicht wie bei YouTube, dass du von YouTube dann irgendwie monatlich Geld bekommst, nee, wenn du irgendwie... Genau. Follower hast oder sowas.
Wenn du kannst eigentlich immer ganz gut vergleichen mit Magazinen. Mhm. So, jetzt schlägst beispielsweise eine Esquire auf, da ist auf der ersten Seite eine Anzeige und das ist prinzipiell dasselbe Modell. Die sagen, okay, hey, wir finden das, was du machst, gut. Wir schalten bei dir in dem Moment die Anzeige oder die Werbung oder sonstiges. Genau, und dafür wirst du dann am Ende vom Tag vergütet.
Verstanden.
Ja.
Von dem Aufbau jetzt von so einem Kanal ausgehend, ich sag mal, 2014 hast du den eröffnet, da war es eher so Hobby. 2018 habe ich verstanden, bist du dann all-in gegangen.
Ja.
Ab welchem Zeitpunkt konntest du davon leben? Ab wie viel, kann man das sagen, ab wie viel Followern oder kann man das grob einordnen, ab wann?
Nee, also ich würde es gar nicht auf Größe jetzt unbedingt gewichten. Ich kenne Leute, die haben 80.000 Follower und verdienen ein sechsstelliges Gehalt. Ich kenne Leute, die haben 1 Million und verdienen irgendwie 50.000 Euro im Jahr.
Ach echt?
Ja, okay. Also es ist schon immer... Das eine ist, was ist dein Auftritt, wie ist deine Sichtbarkeit? Natürlich ist immer umso mehr Reichweite, umso mehr Geld, so kann man schon irgendwo sagen. Mhm. Aber du musst natürlich auch wissen, mit wem habe ich hier zu tun? Wer ist auch mein Kunde? Habe ich auch wirklich eine Nische? Weil viele sind natürlich groß, die jetzt irgendwie Comedy machen, aber bist du jetzt interessant für Kunde X, wenn du nur witzig bist? Also ist ja schon immer so, welche Nische bedienst du? Mhm. Und bist du auch gut da vernetzt, was ja, glaube ich, in jeder Branche irgendwo dasselbe ist. Du musst ja deine Leute auch kennen, sonst arbeitest meistens relativ wenig, ja.
Worauf ich ja so ein bisschen hinaus will, ich meine, da dann zu sagen, ich gehe jetzt all in, ist ja schon auch eine, sage ich mal, gewagte Entscheidung, weil ihr habt jetzt ja nicht irgendwie dann einen 8-Jahres-Vertrag oder sowas. Ja, meistens sind es dann, wie kann man sich das vorstellen, sind es Saisonverträge in der Mode oder wie sind so Verträge üblicherweise aufgebaut? Oder gehen die auch mal ein paar Jahre oder wie ist sowas?
Ist unterschiedlich. Also es gibt natürlich Kunden, wo du sagst, okay, du hast jetzt ein Multi-Year-Contract in dem Moment. Du hast einmal eine Jahreskampagne beispielsweise oder auch nur kampagnenbasiert. So, wenn jetzt, nehmen wir Beispiel, Kunde X launcht einen neuen Duft, sagt, okay, wir haben jetzt einmal Kampagne, das ist das Budget. Und dann kommt vielleicht auch 5 Jahre nichts mehr oder auch nie wieder was. Mhm. Kann auch passieren. Dann gibt es natürlich Kunden, wo du sagst, okay, da kommt jetzt quartalsweise irgendwas, wo du sagst, okay, gerade in der Mode, wir haben ja immer Wintersaison, Sommersaison, dann kannst du eigentlich immer rechnen, 2-mal pro Saison kommt was von einem Kunde, wenn du da irgendwo auch kompatibel bist. Und dann eben dieses ganze Langjährige, wo du halt sagst, okay, es gibt einfach Branchen, nehmen wir Automobilhersteller, da kommt jetzt über 1 Jahr relativ viel, dann ist aber auch wieder ganz lang Pause. Es ist schon immer ein bisschen Pokerspielen, du kannst schwer skalieren, aber es ist halt immer wichtig, in dem Moment einfach zu sagen, okay, ich bin auf den Events, ich werde gesehen, ich pflege meine Kontakte, das ist, glaube ich, das A und O. Mhm. Und natürlich, klar, du musst einen guten Job machen, aber ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung bei allem. Mhm. Genau.
Verstanden. Das heißt, 2018 war ja dann der Zeitpunkt, wo du all in gegangen bist. Hast du dann einfach, sage ich mal, eine Summe verdient, wo du gesagt hast, jetzt kann ich davon leben und du konntest die auch planen oder war es trotzdem so ein mutiger Schritt ins kalte Wasser, wo du gesagt hast, probiere ich es einfach mal?
Es war sehr unüberlegt.
Ja.
Sehr unüberlegt, aber ist ja jetzt nicht verkehrt, bin ich so. Aber genau, planen konnte ich da ehrlich gesagt nicht. Also es ist auch jetzt noch so, ich kann jetzt ungefähr sagen, Ende vom Jahr, jetzt quasi Ende 25 auf 26, okay, ich weiß jetzt, das kann kommen, aber Sicherheit hast du nie. Also, es ist natürlich immer so ein bisschen Pokerspielen.
Ja.
Aber ich finde, das macht es auch aus.
Ja, absolut. Ja. Das heißt, du hast deine Leads, du hast deine Verträge, die dann potenziell mit irgendeiner Wahrscheinlichkeit kommen und dann planst du so deinen Umsatz.
Also. Das ist ja rein auch so, ab September klopfst du dann überall mal an und sagst, du, wie sieht's denn aus nächstes Jahr? Machen wir da was? Oder klar, man muss auch sagen, gerade momentan in der Mode ist es so, es ist halt eine schwierige Branche gerade. Mhm. Umsätze gehen runter, Leute konsumieren weniger.
Auch im Luxusbereich.
Ja, auch im Luxusbereich. Also muss ja sagen, oft ist in Luxushäusern so, die leben von ihren wirklichen VIC-Clients. Du kannst sagen, da machen 10% der Kunden 90% des Umsatzes aus. So.
Auch bei den großen Brands?
Gerade bei den großen Brands.
Krass.
Also gerade, natürlich siehst du dann, also gerade in den Emiraten häufig mal, dass jemand da gerne mal an einem Samstag 500.000 Euro liegen lässt. Mhm. Davon leben die natürlich. Wenn jetzt du oder ich in den Store gehen und irgendwie mal eine Tasche einmal im Jahr für 2,5 kaufen, da kommst du nirgends hin. Also spätestens, wenn man gerade bei Luxushäusern Stores etc. sieht, das kostet ja auch alles Geld. Da springen viele Mitarbeiter rum. Da musst du schon auch Geld verdienen, dass es wirtschaftlich bleibt. Mhm. Ja. Mhm.
Dann hat das also alles 2018 deinen Alltag bestimmt, das Leben. Mhm. Wie sieht denn jetzt so ein Alltag aus von einem Instagram-Influencer? Weil ich meine, am Ende arbeitest du ja wahrscheinlich die ganze Zeit. Ja, wenn du ins Café gehst, kannst ein Foto von dir beim Kaffee trinken posten. Wenn du irgendwie in der Stadt rumläufst, kannst ein Foto von dir beim Shoppen posten. Wenn du im Auto sitzt, ja, kannst du jetzt immer so weiterführen.
Ja.
Also, ist es den ganzen Tag, in jedem Urlaub, in jeder freien Sekunde wirklich Arbeit? Oder wie sieht so ein Alltag bei dir aus?
Ich bin ein ziemlich langweiliger Mensch. So, okay. Also ich stehe irgendwie, spielen wir es durch, komm, fangen wir an. Ich stehe meistens zwischen 6 und 6.30 auf. Dann, ich glaube, da geht es jedem, der irgendwie Unternehmer ist, gleich erstmal E-Mails gucken. So, was ist passiert? Wie sieht der Kontostand aus? Dann kann man einen Tag starten. So, und dann guckst du natürlich, okay, was ist über Social Media Nachrichten reingekommen? Was ist übers E-Mail-Postfach reingekommen? Würde das mal sagen, das ist so die erste halbe Stunde. Dann machst du dich so ready für den Tag, planst. Also ich bin, bei mir ist es ja so, Content-sprachentechnisch ist bei mir schon alles sehr geplant. Ich bin ja sehr im High-End-Produktionsbereich auch. Das ist auch so ein bisschen mein CI. Also ich bin jetzt keiner, ich würde nie ein iPhone-Bild hochladen. Mhm. Also da tue ich mir in der Story schon manchmal schwer. Ich stehe mir da manchmal so ein bisschen selber im Weg, aber
perfektionistisch.
Ja, ja. Und manchmal ist einfach schneller Traffic schlauer. Muss man auch dazulernen. Aber genau, dann fange ich meistens so an, zu planen, was ich mir jetzt die Woche beispielsweise vornehme, gehen wir von einem Montag aus, dann sagst du, okay, das Projekt würde ich shooten, das müsste ich machen, für den Kunde muss ich das noch produzieren, da hast du deinen Produktionsvorlauf, dann guckst du immer, okay, was nutze ich für Musik, für das und das, welches Szenario baue ich hierfür, habe ich natürlich auch im Prinzip Subunternehmer, wo ich sage, okay, hier brauche ich den Fotografen, da brauche ich den Videografen, hier brauche ich das noch an Equipment oder beispielsweise, wenn ich jetzt eine Fahrzeugproduktion habe, okay, Fahrzeug kommt da und da, wird da und da abgeholt, wie sieht es vom Wetter aus, geht es aus. Also du hast viel Planungsprozess, natürlich dann auch immer Rücksprache mit dem Kunden. Und dann sage ich jetzt mal, geht bei mir meistens so zwischen 18 und 18.30 Uhr der Post raus. Ich habe immer so mal überschlagen, so 2 Monate Vorlauf, wo ich sage, okay, davon kann ich mir so ein bisschen was aussuchen. Genau, dann ist 18 Uhr, dann hoffe ich, dass ich in der Zeit was gegessen habe. Das kommt meistens auch zu kurz. Und dann fängt es eigentlich so an, dass ich so langsam abschalte. Dann gehe ich immer noch so 1,5 Stunden zum Sport. Ist dann so ein bisschen meine Me-Time, da ist auch wirklich mein Handy an der Seite. Und dann gehe ich normalerweise 10 Uhr ins Bett. Und das halt Montag bis Sonntag. Mhm. Ja.
Das heißt, im Standardtag bist du dann noch viel zu Hause oder wie viele Reisetage gibt es im Jahr?
Also unterschiedlich. Ich würde mal sagen 50-50. Ich habe jetzt im Schnitt so zwischen 120 und 150 Reisetagen im Jahr.
International dann?
Genau. Ja. Mhm. Aber ich priorisiere natürlich, wenn es irgendwie geht, zu Hause zu sein, weil deine private Zeit kann man dir jetzt auch irgendwie nicht geben. Und ich glaube auch, ich jetzt persönlich als Partner bin auch nicht einfach. Ich mache keinen Urlaub. Bei mir ist immer so irgendwie Traffic. Ich kann auch nicht abschalten. Wundert mich, wie das meine Frau mitmacht. Aber Respekt an sie in dem Moment. Genau. Also es ist schon immer so, ich habe immer so einen Dauerstrom. Ah. Weil du weißt, okay, das ist eine Branche, die jetzt nicht schläft. Mhm. Da gibt es ja keinen Samstag, gibt es keinen Sonntag. Mhm. Es ist nicht wie an der Börse, dass du sagst, okay, du morgens um 10 in Deutschland musst du jetzt nicht unbedingt aufs Handy schauen.
Ja. Nochmal kurz zu den Verträgen. Also du hast dann im Endeffekt ja Vorgaben, nehme ich mal an. Also ich würde es jetzt mal so beschreiben, wie ich es vermute. Also du machst einen Vertrag mit irgendeinem Luxusmodelabel oder einem Autohersteller oder sonst irgendwas und dann wird es wahrscheinlich vereinzelt Verträge geben, wo dann ein Hersteller irgendwo ein Auto zum Beispiel präsentiert im Ausland oder so und du fliegst dann dahin und dann wirst du in diese Präsentation eingebettet. Das wird es wahrscheinlich geben, oder?
Gibt's ja.
Aber dann wird es wahrscheinlich auch Verträge wahrscheinlich geben, wo du eine gewisse Anzahl an Posts in einer gewissen Form, in einem gewissen Zeitraum bringen musst und du musst dann im Endeffekt selber planen, wann du wie die Sachen hinbekommst.
Hundertprozentig. Also du gehst dann natürlich in dem Moment komplett in Vorleistung. Du sagst auch, okay, Flüge gehen jetzt auf mich, Hotels gehen auf mich, Produktion geht auf mich. Kann auch sein, hatte ich auch leider schon des Öfteren jetzt so, dass der Kunde dann sagt, okay, Endprodukt ist gar nicht das, was ich mir vorstelle. Kann passieren. Also du hast zwar einen Pitch gehabt und du hast da deine Idee platziert und setzt es um, aber er sagt dann, okay, Klamotte kommt nicht gut raus, Wipe gefällt mir nicht, oder du kannst ja auch mal Pech mit dem Wetter. Ist ja auch einfach nur normal, dass da irgendwie was sein kann. Es ist immer ein bisschen Grundrisiko, aber dann sagst du halt, okay, es gibt quasi immer eine Retoure quasi, dass der Kunde sagen darf, okay, wir machen das und das noch als Verbesserung. Dann gibst du ihm die und deswegen musst du immer gucken, wenn du jetzt gerade sagst, wie du vorhin angesprochen hast, du bist jetzt beispielsweise in Mallorca bei der Produktion. Es muss am Best Case muss es von dort aus raus, dass ich sage, okay, ich hätte jetzt nochmal die Möglichkeit, um nachzuproduzieren. Das heißt, du planst eigentlich immer einen Tag on top, wenn es irgendwie geht, ein, dass du sagst, okay, wenn jetzt was schief geht, kriegen wir es nachproduziert.
Mhm. Ja. Aber der, ich sag mal, es gibt ja immer wahrscheinlich 1000 verschiedene Formen von so Verträgen. Ich versuche es mir so ein bisschen nachzuvollziehen oder nachvollziehbar zu machen. Ist der Standardvertrag dann wirklich so gestrickt, dass die Produktion erstmal dein Problem ist?
Ja, 100%.
Das ist immer so,
ja.
In der Regel.
Ja.
Okay.
Also klar, du könntest jetzt natürlich sagen, hey, kann ich dir einen Betrag vorher in Rechnung stellen? Aber es ist eigentlich nicht so branchentypisch. Mhm. Aber du hast ja super viele Dinge drin. Gerade ein Thema Autokunden ist ja immer ganz gut, um das herzunehmen. Es gibt Kunden, die sagen dann, okay, du darfst das Auto hier 3/4 aus der Perspektive fotografieren, aber nicht so weit von unten, dass man den Unterboden sieht, nicht so weit von oben, dass der Winkel vom Auto passt. Und klar kann es dann auch mal sein, dass du während der Produktion einfach nicht dran denkst, ist, glaube ich, auch nur menschlich und sagst, okay, eigentlich super schönes Bild, aber der Kunde sagt dann, okay, Unterboden ist gar nichts.
Mhm.
Gibt's auch.
Ja. Darf ich mal fragen, was so die teuerste Vorproduktion war, wo du ins Risiko gegangen bist?
Gute Frage. Traurige Geschichte eigentlich auch. Wir haben damals ein Auto in Vorarlberg in einem Pferdestall gestellt. Fanden die Idee eigentlich spitze, hat auch super zur Brand gepasst. Ich habe es aber auch nicht detailliert so gepitcht, muss ich sagen. Es war ein bisschen, ist so aus dem Moment raus entstanden. Wir haben das durchproduziert. Wir hatten, glaube ich, knapp einen halben Tag diese Reithalle mit, glaube ich, lass mich nicht lügen, 6, 7 Pferden da drin, die eigentlich komplett auf Gas waren, weil es so Rennpferde waren. War auch nicht so witzig. Und dann habe ich mir gedacht, das ist das Beste, was ich dieses Jahr gemacht habe. War auch richtig stolz auf das Projekt. Der Fotograf war auch happy, alles gezahlt, nach Hause, weggeschickt. Die so, nee, also Pferde gekauft mit so einem Auto. Nicht so.
Okay. Was war das? Ist so eine Summe? Darf man das mal fragen? Was da dann?
Boah, gute Frage. Es waren bestimmt, sagen wir, wir haben einen halben Tag produziert, aber summa summarum waren das gute 10.000 Euro.
10.000 Euro Vorleistung.
Ja, so ungefähr.
Und das dann weg und dann musst du dir was Neues überlegen.
Ja. Also kann auch passieren. Das ja. Kann von dem her.
Kann man so eine Marge grob herleiten? Also wenn du jetzt sagst, du produzierst für oder du investierst 20.000 Euro oder 10.000, weil es wahrscheinlich schon eher viel dann.
Mhm.
Und du machst jetzt so einen Malle-Trip, der kostet dich irgendwie 5.000 Euro, was dann am Ende hängen bleibt oder klafft es komplett auseinander?
Es ist immer unterschiedlich von Projekt zu Projekt. Es kann sein, die Produktionskosten halten sich auch in einem Rahmen, wo du sagst, es ist relativ simpel umgesetzt. Aber du guckst natürlich schon, wenn du jetzt mal Fotograf gezahlt hast, Hotels gezahlt hast, dass du schon 50% am Ende des Tages, dass die bei dir bleiben.
Dass die bei dir bleiben.
Ja.
Mhm, verstanden. Ich weiß jetzt nicht, wie viel du über Zahlen reden
darfst,
aber was sind so typische Verträge dann oder was ist so ein Post jetzt heutzutage wert? Kann man das im Schnitt grob sagen?
Es kommt natürlich auch darauf an, wie interaktiv ist deine Zielgruppe und wie interessant ist auch deine Zielgruppe für einen Kunde, weil du kannst es beispielsweise immer sagen, du könntest es jetzt auch beim Schauspieler platzieren, der irgendwie 10 Millionen Follower hat, aber ist der interessant in der Mode? Ist immer so ein Ticken schwierig. Mhm. Es kommt schon auch sehr auf deine Community an. Es gibt schon so Richtwerte, kannst eigentlich immer sagen, pro 100.000 Follower 1.000 Euro pro Asset, so in die Richtung. Mhm. Dann kommt es eben darauf an, okay, ich könnte jetzt sagen, ich nehme jetzt für einen Post 5.000 Euro und dann mache ich ein Handybild. So, dann ist bei mir jetzt zum Beispiel das Thema, du hast die Produktion dahinter, du brauchst Equipment etc. pp. Also ich bin jetzt momentan, um da auch transparent zu sein, Post 7,5 und Reel ungefähr 10.
Post 7,5, Reel ungefähr 10.
Genau.
Mhm, verstanden. Das dreimal die Woche?
Ja, kann passieren. Kann auch sein, dass 4 Wochen gar nichts ist.
Ja.
Es gibt da auch immer, gerade bei uns zum Beispiel, ist es so, Januar ist schon eigentlich ziemlich toter Monat. Da ist jetzt nicht viel los. Ich bin jetzt nicht der typische Influencer, der irgendwie Weihnachtsgeschäft hat. Mhm. Sondern bei mir ist dann eigentlich auch ab Ende November Ruhe. Mhm. Also hast du eigentlich immer Januar und Dezember, wo du eigentlich sagst, Meistens ist es eine Nullnummer.
Urlaub machst du nicht, haben wir gelernt. Urlaub mache ich nicht. Das heißt, du hast so 10 Monate, wo dann...
Ja, du hast 10 Monate, wo wirklich Traffic ist, aber man darf ja auch nicht vergessen, du nutzt natürlich dann Januar und Dezember ganz stark, um wieder auch Content, freien Content zu produzieren, um einfach auch wieder Dinge zu tun, wo du Lust drauf hast, dich auszuleben, kreative Projekte zu machen und dann zu gucken, dass der Account natürlich wächst in dem Moment.
Verstanden. Ja. Aber dann ist das am Ende jetzt bei dir, sage ich mal, ein rund 7-stelliger Umsatz.
Roundabout, ja, ja, nicht ganz. Immer so ein Ticken unter 7-stellig,
ja, bin ich verstanden. Ungefähr. Ja. Wo du durchläufst, ja, und dann mit der Marge und so.
Mhm.
Verstanden. Ja, es ist spannend, das einfach mal so ein bisschen ins Verhältnis setzen zu können.
Weil ja, voll. Du
kannst ja alles umher und ich finde auch das Geschäftsmodell einfach spannend, weil wir als, sage ich mal, Berater im Investorenbereich, wir denken ja auch dann immer, was für Art von Verträgen sind das, welche Art von Umsätzen macht ihr, sind die recurring, sind die non-recurring, ist das Projektgeschäft, bei dir ist das ja eher Projektgeschäft, würde ich sagen, mit einer gewissen Vorfinanzierungsleistung, die notwendig ist, die auch im Zweifel dein Risiko ist und erst wenn du den Vertrag erfüllst, sozusagen kriegst du dann auch entsprechend dein Geld. Hast du dann auch lange Zahlungszeiträume, also bis die Kunden zahlen, weil so Großkonzerne sind ja dann auch manchmal ein bisschen...
Immer unterschiedlich. Also ich sage mal, Deutschland intern oder auch Europa intern hast meistens 30 Tage.
Mhm.
So, alles, was irgendwie Amerika ist, Asien oder jetzt auch England seit neuestem, kann auch mal 3 Monate sein. Mhm. So. Also du brauchst schon immer so ein bisschen Puffer und auch ein bisschen Geld, mit dem du natürlich arbeiten kannst.
Ja, darauf wollte ich hinaus. So, Working Capital musst du ja schon irgendwie mal 200.000 oder so vorhalten, idealerweise, dass du das überhaupt finanziert kriegst.
Du brauchst schon immer eine Grundliquidität. Ja. Ich bin auch immer ganz großer Fan, nicht verschuldet zu sein, wenn es irgendwie geht.
Ja.
Aber klar, wenn es jetzt so wäre, dass du sagst, du musst jetzt was Riesiges stemmen, geht es natürlich manchmal nicht anders. Aber natürlich gucke ich schon immer, dass ich irgendwie einen positiven Cashflow habe.
Mhm. Ja. Jetzt reden wir ja privat viel und dir macht es ja wirklich Spaß, der Job, sonst würdest du es ja wahrscheinlich nicht machen. Gibt's auch Bereiche, wo du sagst, das kotzt mich richtig an oder das macht mir überhaupt keinen Spaß? Jetzt vielleicht abgesehen von Buchhaltung, was, glaube ich, niemandem Spaß macht. Aber
weißt du, Buchhaltung ist bei mir ja echt ein... Das ist
überschaubar.
Ja, das ist im Monat vielleicht 3 Stunden ab. Ja. Okay. Also hast ja nicht viel. Ja. So wie meine Parkhausrechnung, dann schicken dir 5 Fotografen eine Rechnung, das ist jetzt kein Highlight. So. Mhm. Was mir keinen Spaß macht. Ich habe halt auch manchmal, hast du einen Neukunde, der dich noch nicht ganz versteht von der Art, wie du arbeitest und dich irgendwann das 15. Mal zu erklären und zu positionieren, ist auf Dauer anstrengend, aber natürlich auch wichtig in dem Moment. Und ja, ich drehe halt durch, wenn ich sage, okay, ich habe die und die Idee und dann ist es Licht oder es wird dann nicht so, wie ich mir vorstelle. Mhm. Bin da schon auch sehr emotional in dem Moment, was jetzt nicht immer positiv ist, aber sonst im Großen und Ganzen gibt es eigentlich jetzt nicht viel, was mir, klar, keiner rennt, glaube ich, gerne Rechnungen hinterher, aber es gehört halt irgendwie auch dazu.
Ja, so. Verstanden. Aber das so, das große Ganze macht dir einfach Laune.
100%.
Das ist cool. Spürst du irgendwie einen Öffentlichkeitsdruck mit so vielen Followern? Also wirst du auf der Straße angesprochen oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, im Alltag? Ja, passiert, definitiv. Aber Deutschland wenig. Das ist für mich eigentlich positiv. Weil für mich ist ja schon der Hauptmarkt irgendwie, dadurch Luxusmode ist halt schon sehr stark Italien, Frankreich. Das sind so die 2 Hauptmärkte, ich kann es sagen. Und man muss auch einfach sagen, der deutsche Mann kleidet sich nicht sonderlich gut. Da fällst du eher auf, wenn du dich gut kleidest und wirst ja eher verurteilt dafür. Was auch vollkommen fein ist für mich. Aber das Gute ist, dann hast du natürlich auch nicht die große Anhängerschaft irgendwie im eigenen Land. Und ich wohne ja super, super ländlich. Da ist es eh entspannt. Bist halt ein bunter Vogel irgendwie. Aber das macht's ja auch aus.
Mhm. Ja. So wie du dich auf Social Media gibst, sag ich mal, ist das relativ nah auch an deinem echten Ich? Oder spielst du gewissermaßen auch eine Rolle?
Ja, also natürlich ist es, wenn du so High-Class-Produktion hast, ist es immer irgendwo eine Rolle. Also bist ja auch irgendwo ein Charakter in dem Moment. Aber sonst ist es schon, ich teile gern die Dinge, die mich interessieren. Habe auch schon Werbung für Dinge gemacht, wo ich sage, da stehe ich jetzt nicht 100%ig dahinter. Aber ich glaube, die Fehler musst du machen, um irgendwie auch zu wachsen. Würde ich jetzt heutzutage wahrscheinlich nicht mehr so machen. Aber ich glaube, auch der Fehler oder der Schritt war wichtig in einem gewissen Zeitpunkt im Leben.
Mhm. Ja. Mhm. So, Thema Misserfolge auch. Ich meine, es wird ja auch Content geben, der mal gar nicht funktioniert. Wo vielleicht auch ein Kunde sich deutlich mehr erhofft oder erwartet hat. Sind das dann Themen, wo du verantwortlich bist, was dich dann auch mitnimmt? Oder sind das eher Themen, wo du relativ neutral sagen kannst, hey, das hat jetzt einfach nicht funktioniert und das gehört dazu? Gerade als Perfektionist kann ich mir das natürlich vorstellen, dass das einen auch mal ziemlich mitnimmt, oder?
du prinzipiell, ich reg mich über alles auf, was nicht funktioniert. Weil du denkst ja, deine Idee ist brutal, kann ja nur funktionieren. Und so ist beim Kunde gegenüber auch. Ich kann natürlich den Pitch machen, ich kann auch sagen, das funktioniert nicht. Aber ich habe es ja nie in der Hand, wirklich, sobald das online geht, finden es die Leute gut oder nicht. Also wirklich jeder Post ist irgendwo Pokerspiel. Mhm. Du kannst natürlich schon so Grundwerte abschätzen. Wenn ich jetzt beispielsweise ein Reel nehme, da läuft 2 Sekunden am Anfang nur ein Auto, sagt jeder, okay, habe ich gesehen. Mhm. So, hast du keinen Bezug dazu. Aber du entwickelst da ja auch im Best Case irgendwie deine eigene Contentsprache, dass man gleich sieht, okay, das muss jetzt vom Moritz sein. Mhm. Und das versuchst du ja. Das, was floppt, ist, glaube ich, auch normal. Ich glaube, nicht alles kann immer hundertprozentig durch die Decke gehen. Aber du kannst dem Kunde auch nicht utopische Zahlen, also man hat quasi in seinen Verträgen immer, diese Zahlen sollten erreicht werden. Du kannst natürlich dann auch nicht sagen, oder deine Reportings in dem Moment irgendwie faken, was auch viele ganz gerne mal machen. Du musst halt sagen, okay, ich kann dir das anbieten, weil ich weiß, okay, das erreiche ich fix. Alles drüber ist nice to have. Aber dann sage ich lieber, hey, ich nehme ein bisschen weniger Geld und setze tiefer an, wie das der Kunde enttäuscht ist. Weil im besten Fall, wenn ich mit jemand irgendwie einen Vertrag eingehe, würde ich ja das Ganze gerne auch irgendwie langfristig machen.
Das heißt, es wird schon vertraglich auch fixiert, so viele Likes gibt das Ding. So
ja, Likes ist eher uninteressant.
Oder Views.
Ja, Views ist immer, eigentlich immer, das Thema ist immer Reichweite. Ja, Sichtbarkeit.
Aber die werden dann auch vertraglich schon irgendwo mit definiert.
Ja.
Also steht dann schon drin, das muss das Ding erreichen.
Ist ja auch richtig. Also prinzipiell sagt der Kunde, okay, ich setze jetzt hier Geld, ich will ja auch einen gewissen Outcome.
Aber ja, und die übersetzen ja die Views wieder in Umsatz für sich, genau. Ne? Und die das muss ja sicher dann für die auch
erreichen. Ja, es ist immer die Frage, bist du jetzt eher salesgetriebener Influencer? Also das heißt, kannst halt gut bei so 50 Euro Produkten machen oder den Jungs kommen in meine Gruppe hier, wir haben es ja alle gesehen. Mhm. Bei mir ist ja schon viel, wie positioniert sich eine Brand, Sichtbarkeit und auch eben Leuten Zugang zu geben, die es jetzt vielleicht nicht ganz auf dem Schirm hätten. Und es ist natürlich ein Riesenunterschied, ob du jetzt sagst, es ist jetzt eine reine Marketingkampagne, um Sichtbarkeit zu schaffen, oder es ist eine salesgetriebene Kampagne. Ich würde zum Beispiel nie eine salesgetriebene Kampagne machen, weil ich sage, dafür bin ich die komplett falsche Person. Ich werde dir jetzt auch nicht die besten Sales machen, aber wenn wir jetzt drüber reden, dass eine Hose irgendwie bei einem Kunde bei mir zwischen 700 und 1000 Euro kostet, wird die keiner über einen Instagram-Link kaufen. Weil der will auch die Experience zu sagen, ich gehe ins Store, ich lasse sie auf meine Länge anpassen, meine Frau kriegt ein Glas Champagner, so soll es laufen. So. Und das kaufst du ja mit, der wird die Hose nie online bestellen.
Verstanden. Mit deinen ganzen Tattoos und deinem ganzen Auftritt und Luxus, Luxus, Luxus und High oder Lifestyle ist ja dein, sag ich mal, deine Area. Wie ist es so mit Shitstorm, Neid?
Geht eigentlich.
Geht?
Ja, also ich glaube, dafür bin ich auch zu unpersönlich auf meinen Plattformen. Also du hast wenig Punkte, ob du mich angreifen kannst oder nicht. Keiner weiß wirklich hundertprozentig, wo ich wohne. Ist mir auch sehr wichtig, das sind also Sachen. Ich halte alles, was geht, irgendwie geheim. Ich halte mein ganz wirkliches privates Umfeld komplett raus. Ist mir ganz wichtig, weil ich finde immer, ich will ja gar nicht dafür bekannt sein, dass irgendwie meine Freunde am Wochenende Vollgas geben, beispielsweise, sondern ich will ja wirklich produktfokussiert arbeiten. Also du wirst ja auch beispielsweise, ich sehe es immer so ein bisschen im Magazincharakter. Du wirst ja in einem Magazin nie die Eskalation von dem Owner auf der Weihnachtsfeier sehen. Denke ich jetzt mal. Weiß jetzt nicht, was die für einen Antrieb haben, aber ich finde es immer ganz gut, Dinge auch privat zu halten und auch so ein gewisses Mysterium um einen außenrum zu halten. Ja.
Verstanden. Also du kriegst jetzt nicht irgendwie täglich Nachrichten, dass du irgend so ein ganz schlimmer Mensch bist, weil du teure Laken trägst und so Zeug.
Ich glaube auch da, natürlich positionier dich jetzt beispielsweise, wenn du in der Mode bist, musst du dich mit irgendwie Echtpelz irgendwie fotografieren lassen, weißt selber, dass das auf den Sack geben kann. So, dann denke ich immer, so ein bisschen gesunder Menschenverstand. Und klar, wenn du jetzt irgendwie beispielsweise jetzt hältst deine Rolex in die Kamera mit dem Kennzeichen von deinem Auto vor deiner Haustür, dass dann irgendwann was passiert, müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Und deswegen immer gucken, also es ist mir schon wichtig, ich zeige mein Zuhause von innen schon, aber ich würde jetzt nie Einblick geben, wo das wirklich genau ist. Finde ich schon sehr wichtig. Ja.
Gab es Vertragsangebote oder Angebote von Zusammenarbeit, die du abgelehnt hast?
Ja, viel. Also ich würde sagen, momentan von dem, was kommt, sage ich 70% ab. Nicht, weil ich jetzt sage, okay, es wäre vom Geld nicht gut, aber es ist einfach, wenn ich dann sage, okay, beispielsweise nehmen wir Zara. Ich fand Zara als junger Mann interessant, weil du gesagt hast, okay, du hast die finanziellen Mittel nicht, etc. pp. Ich will aber jetzt nicht dahinter stehen, was die tun. So, ich finde einfach, wenn du an einem Punkt im Leben bist, wo du dir Dinge außerhalb von Fast Fashion leisten kannst, dann tu es auch. Konsumier weniger, aber bewusster. Mhm. Und das sind dann so Sachen, wo ich sage, okay, vor 5 bis 7 Jahren hätte ich es gemacht. Jetzt sage ich, okay, sehe ich einfach nicht mehr. Weil es passt auch nicht. Du musst dir dann auch sagen, wenn du irgendwo in einer Bubble dann bist, du kannst jetzt beispielsweise, finde ich, nicht Porsche fahren und in einer Einzimmerwohnung wohnen. Mhm. Also es muss schon immer eine Transparenz da sein. Ja.
Mhm, verstanden. Jetzt ist ja so, finde ich auch spannend, den Gedanken, du bist jetzt wie alt? 32?
31,
ja. 31. Wie sieht jetzt so ein Weg in die Zukunft aus? Ich meine, du lernst ja wahnsinnig viel auch über Branding, über Design, über wie so Luxus-Mode-Labels funktionieren. Bleibt man dann Influencer ganz klassisch und schießt weiter Fotos und Reels oder wird man vielleicht auch irgendwann strategischer Berater von solchen Marken? Bist du sowas heute schon oder sind die Einnahmenquellen jetzt heute nach wie vor klassisch die Posts und die Reels oder kommen da schon andere Gespräche auch auf, dass sich so eine Rolle unter Umständen auch in eine andere Richtung entwickelt?
Das ist ein gutes Thema. Mache ich mir gerade relativ viel Gedanken auch drüber, weil du merkst ja auch, du wirst, also in Anführungszeichen, für meine Branche bin ich ziemlich alt, muss man ganz klar sagen. Und du sagst ja auch, okay, haben Leute irgendwie in 5 bis 10 Jahren Lust, dich noch zu sehen? Bist du irgendwie interessant? Schaffst du auch irgendwo dem Druck so standzuhalten und willst du das auch die ganze Zeit machen? Denk jetzt auch gerade mal weiter, wenn du irgendwie im Leben dran denkst, Familie zu gründen, dann wird das natürlich auch schwieriger, weil du brauchst natürlich auch mehr Freizeit. Und bei mir ist der Drang schon sehr groß, so kreative Direktion, auch ein gewisser Punkt Design in die Richtung zu gehen. Jetzt nicht unbedingt auf der Marketingseite, sondern wirklich eher in Unternehmen zu gehen und sagen, okay, klar, ich glaube, jetzt muss ich nicht lügen. Ich glaube, jeder wäre gern irgendwie Creative Director bei Louis Vuitton. Also jeder will der nächste Pharrell werden. Aber jeder will auch gern der nächste James Bond werden. Also dem her ist immer so ein spannendes Thema. Aber klar, sich da so ein bisschen die Ziele zu setzen und zu gucken, in welche Richtung kann es gehen, ist gerade schon ein großes Thema. Jetzt noch kein finaler Entschluss. Hätte auch super Bock auf eine Produktionsfirma. Mhm. Um da eben zu sagen, okay, man macht jetzt alles in die Richtung, ja, Branding für eben die Luxushäuser, macht die ganzen Pitches und der ganze kreative Prozess dahinter macht mir schon Spaß. Mhm. Mehr vom quasi ausführenden Thema, wo wir jetzt gerade sind, mehr so in diesen Background zu gehen, auch ein bisschen privater alles zu halten, wäre schon so ein bisschen irgendwo ein Traum. Mhm. Warum nie so eine Rampensau? Bin jetzt keiner, der sich unbedingt vorne hinstellt und sagt, schau mal hier, jetzt geht's ab. Ich war schon gerne immer ein bisschen hinten dran.
Ja. Verstanden, okay. Ja. Ja, ist ja auch spannend. Ich meine, zum einen den Öffentlichkeitsdruck zu haben, zum anderen irgendwo die Privatsphäre zu halten. Ist wahrscheinlich zum Glück so bei dir, dass du nicht in Italien wohnst oder in
Also Paris ist wirklich echt am stressigsten.
Also wenn du da durchläufst, dann
da fällt es schon mehr auf, ja, muss ich schon sagen. Da
kennen dich die Leute dann auch einfach.
Ja, voll.
Ja, verstanden. Ja, das ist das ist schon sehr spannend. Jetzt vom Business her selber, wir haben vorhin so ein bisschen über Zahlen gesprochen. Du hast jetzt keine Angestellten, habe ich verstanden?
Ja, meine Frau ist angestellt, okay. Die eben guckt dann immer, dass sie so ein bisschen ringsrum einfach unterstützt, auch Rücken frei hält, auch da mal, gibt es halt auch mal, wenn du irgendwie einen schnellen Anschlussflug hast und dann doch nochmal schnell zurück nach München fliegst, dass dann vielleicht der Koffer irgendwie am Flughafen
ist. Also so ein Personal Assistant.
Ja, so die Richtung.
Terminkalender.
Ich nenne es ungern so, weil sich das für mich falsch anfühlt, aber klar.
Executive Assistant.
Ja, einfach wie, sagen wir es mal so, sie macht eigentlich alles außenrum, dass ich mir um nichts Gedanken machen muss.
Okay.
Ich kann mir wirklich 150% da all in gehen. Also ich mache mir jetzt keinen Gedanken, ist was zum Essen da? Ist der Kühlschrank voll? Muss ich was machen? Also da, ich blende alles aus. Ich kann mich wirklich 150% darauf fokussieren, was ja auch ganz, ganz, ganz viel wert ist.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Riesen-Asset. Ja. Du hattest vorhin nur ein Thema angesprochen, was ich spannend fand, das Thema Management, also quasi externes Management hast du jetzt ja nicht mehr.
Richtig.
Hat ja wahrscheinlich auch seine Gründe, dass du es nicht mehr hast.
Ja und nein. Also ich glaube, tatsächlich.
Brauchst du es einfach nicht?
Aber nicht ehrlich zu mir selbst bin. Wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, brauche ich es, ja. Weil ich einfach vom Zeitdruck meistens nicht hinterherkomme. Ich muss ja quasi sagen, in der Zeit, wo ich diesen Management-Part für mich übernehme, fällt natürlich woanders was ab. Das heißt, okay, ich poste nicht 7-mal die Woche, sondern 4-mal. So. Mir ist aber auch sehr wichtig, dass ich den Kontakt direkt zu meinen Kunden habe, was ich mit dem Management in dem Moment ja nicht mehr hätte. Mhm. Und es ist so ein Zwiespalt. Ich tue mir halt viele Manager sind halt einfach eigen so und ich bin auch jetzt nicht der einfachste Mensch, mit dem man arbeiten kann Und ich entscheide auch ganz gern selbst. So. Und das ist immer so ein Zwiespalt. Vom Arbeitsumfang wäre es schlau, ja. Aber ja, anfangs hast du sowieso gebraucht. Du hattest ja kein Netzwerk. Du wusstest ja nicht, wohin. Guck mal, bist am Allgäu irgendwie geboren und sagst, guck mal, willst Mode machen? Alle denken, wer bist du? Hau mal. Ja. So, ja.
Man hört ja schon auch oft, dass so Manager oder so Managements, die knöpfen einem ja schon auch ordentlich Geld ab, ne? Oder nehmen so Influencer oder dann also Personen aus. Wie ist das? Nehmen die dann einen Cut von dem erzielten Umsatz oder wie machen die sowas? Das
ist immer eine Vertragsfrage so. Also klar, die wollen natürlich, dass du arbeitest, weil das ist ihr Geschäftsmodell. So. Sag mal, der deutsche Standard ist so, du gibst zwischen 20% und 25% deines Umsatzes eines Managements ab. In anderen Ländern, gerade Frankreich, Italien, ist es dann fast ein Ticken höher. Da bist du oft auch mal bei 30%, 35%. Aber das ist prinzipiell das Businessmodell. Mhm. So. Da musst halt auch immer sehr drauf achten. Also gerade auch so ein bisschen die jüngere Generation nicht vorschnell irgendwie einen Vertrag unterschreiben, wo du dann irgendwie 2 Jahre Kündigungsfrist hast und wenn du raus bist und mit dem Kunde weiterarbeitest, irgendwie noch über Jahre 20% abdrückst. Soll ja nicht so sein. Aber klar, auch ich habe die Fehler gemacht, wo du dann sagst, okay, jetzt hast du einen Vertrag unterschrieben, der dir halt irgendwie ein bisschen das Genick bricht. Also bist du halt selber schuld. Hättest du halt vorher besser durchlesen müssen. Aber unwissend, wie du bist und jung und denkst, okay, das ist meine Chance, unterschreibst dann auf einmal alles.
Mhm. Ja. Mhm. Ja klar, es wird dir halt wahrscheinlich einiges an Kopfschmerzen auch nehmen, aber vielleicht auch wieder Kopfschmerzen machen, ne? Oder andere Ebene, wenn du dann da irgendwie abhängig bist und so. Weil es hört sich ja schon so an, als wärst du jetzt eigentlich, weiß nicht, ob das richtige Wort ist, aber du bist ja schon relativ frei so in deinem Alltag, wie du es gestaltest und so. Sag jetzt mal, 4 Posts pro Woche sind jetzt auch nicht irgendwie 24, ja, wo du irgendwie gucken musst, dass du 3-mal am Tag jetzt irgendwas bringst. Du hast irgendwie 2-3 Monate Vorproduktion, glaube ich, immer laufen. Das heißt, grundsätzlich kannst du ja schon relativ entspannt so in deinen Alltag rein und weißt jetzt nicht, hey, jetzt explodiert irgendwas, aber es scheint ja trotzdem ordentlich Zunder dahinter zu sein, dem ganzen Ding, ne? Also,
ja, bei mir ist es auch immer so.
Bist du das einfach oder könntest du es entspannter angehen lassen? Oder?
Ich könnte es definitiv entspannter angehen lassen, glaube ich. Also, sagen wir mal, vielleicht würde es auch ein bisschen weniger Umsatz machen, was aber wahrscheinlich irgendwo auch noch okay wäre, wenn du so ein Typ Mensch bist. Mhm. War halt nie so mein Antrieb. Ich bin da immer 150%, immer Kopf durch die Wand, auf viel falsch machen und auf viel nicht nachdenken. Das ist also manchmal nicht unbedingt meine Stärke. Aber ich habe da schon einfach so einen immensen Druck. Also ich habe immer Hummeln im Arsch. Und kann auch sein bei mir dann, deswegen wäre ich ungern mein eigener Partner irgendwo, kann dann sein, ich stehe am Sonntag abends um 10 auf dem Sofa aus, sag, ich habe die Idee jetzt und stell 6 Lichter ins Haus und fange an, irgendwas zu shooten. Mhm. Was eigentlich keinen Sinn macht und wo ich aber am Ende vom Tag meistens weiß, dass es nichts bringt. Aber ich habe die Idee. Und ich muss da schon sehr schnell dann immer umsetzen. Und ist bei mir auch ganz viel so, trotz dass ich Vorlauf habe, sehe ich es dann nach 3-4 Wochen und denke mir so, nee, finde ich kacke, post doch nicht.
Mhm. So Perfektionist wieder, irgendwas verunsichert und wo man dann sagt, nee, lieber nicht.
Bin dann auch jemand, wenn du jetzt einen Shot hast, wo ich, keine Ahnung, 40 Meter wegstehe, wenn ich ganz klein im Bild bin, muss ich trotzdem, wenn ich jetzt an der Stirn irgendwo einen Pickel habe, was kein Mensch sieht, den wegmachen. Mhm. Frag mich nicht, warum.
Ist aber ein guter Punkt tatsächlich. Wie streng sind denn die Modelabels? Also schreiben die dir, keine Ahnung, Körperfettanteile vor und Sixpack und kommst auf die Mode am Ende drauf an? Gibt's da so krasse Vorgaben in den Verträgen dann?
Du musst es natürlich immer so sehen, wenn du es jetzt im Großen und Ganzen siehst. Leute schauen natürlich, also der Konsument schaut gern schöne Menschen an. Es öffnet dir natürlich irgendwo eine Tür. Es gibt jetzt keine Vorgabe, es gibt auch genug Leute, die ich kenne, die irgendwie ein bisschen mehr sind, aber die auch sich sehr stark positioniert haben. Natürlich ist es einfacher, wenn du immer so ein bisschen in ein Klischee reinpasst. Natürlich, wenn du im Sommer ein Sixpack hast, dann irgendwie eine schöne Badehose an, das funktioniert. Also müssen wir einfach nicht drüber reden. Gibt jetzt keine Vorgaben, aber du hast natürlich immer Samples. Gerade Italien ist immer so ein Ticken enger. Frankreich ist ein bisschen weiter, aber du hast eigentlich immer Hosen 48, Sakko 48. Das ist immer so der Richtwert. Oder eine normale M. Da solltest du natürlich schon reinpassen, weil wenn du jetzt beispielsweise, Fashion Week ist ja schon so mit unser Hauptgeschäft irgendwo. Mhm. Und wenn du jetzt deine Fashion Week hast, du hast deine Dressings vor der Show und du passt halt nicht rein, ist halt schlecht, weil dann kommst du irgendwie in deine Privatklamotten und du willst natürlich auch, dass die ganzen Pressefotografen von dir die Fotos machen, dass du gesehen wirst, ist ja auch wieder Sichtbarkeit. Ist auch immer ein Thema, wo du viel Geld investierst und eigentlich kein Outcome hast, außer ein Netzwerk, so, aber rein finanziell kein Outcome. Ja, Und da ist halt schon, es gibt so eine Range bei mir im Körper, wo ich sage, okay, das Gewicht Maximum, das Minimum, weil zu dünn ist ja auch wieder nichts, passt auch nicht rein. Genau.
Ja. Und ich sage mal, das machst du dann dein Content und so, jetzt, weil du auch gerade sagst, Klamotten, Privatklamotten und so. Gibt es dann auch Vorgaben, dass du im Alltag gewisse Klamotten tragen musst, dass du ein gewisses Auto fahren sollst, dass du eine gewisse Uhr anziehst, oder bist du da dann relativ frei?
Also du bist natürlich frei, aber natürlich sehen, also musst du denken, der Kunde ist jetzt irgendwie auch ja auf Social Media unterwegs, und bevor da irgendwann mal eine Anfrage kommt, haben die schon mal so 2-3 Monate auf dem Schirm und sagen, ist das irgendwie transparent, passt das zu uns? Und klar wird eher beispielsweise, nehmen wir jetzt das Beispiel Porsche, auf dich zukommen, wenn du irgendwas in dieser Richtung fährst oder auch Sportwagen begeistert bist, wie wenn du natürlich jetzt sagst, okay, ich fahre einen 4.0. So. Es muss ja schon irgendwo auch transparent sein, das ist ja auch ganz wichtig. Und ich glaube auch, das macht es bei mir auch so aus, weil ich sage halt, okay, ich finde das und das Auto gut, und ich sage dann auch zu einem Hersteller, der auch Kunde bei mir ist, okay, ich finde das Auto ist kompletter Schrott. Und so ist es in der Mode ja genauso. Kannst sagen, okay, die Kollektion vor 2 Jahren war Bombe, die ist ja war gar nichts. Das ist so ein offenes Phänomen auch immer bei 1-2 Modehäusern. Du bist dann auf der Show, jeder schaut sich's an, alle nuscheln so hinten, oh Mann, das war nix. Und am nächsten Tag kommen die ganzen Artikel raus und heißt, boah, beste Show, die ich sehe. Manchmal traut man sich halt auch Dinge nicht zu sagen, ist ja immer irgendwo auch ein bisschen politisch irgendwo. Aber bis jetzt hat sich noch keiner getraut, bei Modehaus X zu sagen, es war jetzt nicht gut.
Ja. Jetzt stelle ich mir so einen Alltag wirklich krass vor. Also ich glaube gerade, wie viel sich dann in kurzer Zeit halt auch verändert. Ne? Wir reden jetzt über einen Zeitraum von irgendwie 7 Jahren, grob, wo du das jetzt machst. Und dein ganzes Leben ist ja komplett von, sage ich mal, vom Tellerwäscher zum Millionär.
Ja, ja. Millionär noch nicht ganz, aber wer auch immer. Dabei.
Das ist ja wirklich, wirklich so eine krasse Story. Realisiert man das eigentlich?
Ich tue mir da schon schwer, auch so Dinge zu normalisieren im Alltag. Also auch, dass du einfach mal sagst, früher hast du ja halt, keine Ahnung, Gedanken gemacht, gehe ich heute zum Essen, und jetzt machst du Gott sei Dank irgendwo auch keine Gedanken mehr drüber. Aber du hast halt auch so eine Brille irgendwo auf. Also jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt irgendwo hier an der Maximilianstraße in den Store gehen und ich sag, ach schon mal, die Hose geht eigentlich, kostet 800 Euro. Du stumpfst ja komplett ab. Früher hast du gesagt, oh, Hose 100 Euro, schon viel Geld. Jetzt sagst du, ah, die Tasche kostet nur 5.000. So, und ich, ja, aber ich finde es im Uhrengame zum Beispiel auch so ein Thema. Du steigst so ein, erste Uhr, 800 Euro. Irgendwann sagst du, ah, die kostet nur 15 Liste. Und ich krieg sie für Liste. Ah ja, geht ja.
Ja, da bist du. Ja,
und du wirst jetzt, und bei Autos ist dasselbe. Du wirst ja auch so rangeführt. Fährst irgendwie den Kleinwagen, dann was Größeres, dann irgendwie was Sportliches. Auf einmal bist du am Endmodell und denkst so, was mache ich jetzt? Und dann geht ja meistens nicht zurück. Also ich kriege das charaktertechnisch immer schwer hin. Weiß nicht, wie es da dir geht beispielsweise, aber wenn du halt jetzt irgendwie mal dich an einen gewissen Standard gewöhnt hast, wie, wenn das beste Beispiel ist immer so, wenn du mal eine Regendusche zu Hause hattest, dann gehst du ins Hotel, hast du einen Duschkopf, nix.
Ja, der Mensch gewöhnt sich halt an alles. Ja, ja,
das also klar ist, geht's, aber es ist halt immer, der Rückschritt ist immer schwierig.
Ja, ja. Hast du Angst, dass das mal wieder weg ist irgendwann?
Ja, ich glaube, eine gewisse Angst ist ja gesund. Ich glaube aber immer auch, wenn du fleißig bist und auch so, wie ich mich jetzt als Typ einschätze, wie ich an Dinge rangehe, wie ich mit Dingen umgehe, glaube ich jetzt nicht, dass ich unbedingt komplett hinten runterfall. Ich wüsste halt, okay, wenn ich jetzt beispielsweise, da bin ich so ein Typ, wenn ich jetzt merke, 3-4 Monate sind einfach nicht gut finanziell, sage ich, okay, woran liegt's? Dann versuche ich das zu optimieren, aber ich bin da auch so ein Mensch, ich bin mir da nicht zu schade und sag dann zum Beispiel, dann schreibe ich 3-4 mittelständische Unternehmen an und sag, hey, kann ich für euch Fotos machen? Da bin ich dann schon immer, ich bin mir da jetzt auch für nichts zu schade, sage ich, okay, wenn es da gerade nicht läuft, dann mache ich so. Und ich glaube, das musst du auch in der jetzigen Welt, weil es ist alles so schnell geworden. Du kannst ja nicht mehr sagen, was würdest du sagen, kannst du in 10 Jahren das alles weiter so machen, wie es jetzt ist? Also ich kann es einfach nicht einschätzen. Okay. Ich hoffe es natürlich, wäre schön. Aber vielleicht sage ich in 10 Jahren auch Gott sei Dank schon rum. Also, ich finde immer so, diese typische Bewerbungsgesprächfrage, wo siehst du dich in 5 Jahren? Das weiß ich. Ich bin nur froh, weil ich weiß, was nächste Woche ist.
Ja, das ist ja auch das Schöne tatsächlich. Also ich bin ja auch froh, dass ich nicht weiß, was in 5 Jahren ist. Ja, das ist ja auch das Schöne an der unternehmerischen Tätigkeit, dass du genau das nicht planen kannst und nicht settled wirst und nicht weißt, was für Abenteuer so auf dich warten. Das ist ja eigentlich gerade das Also es ist typabhängig, aber ist natürlich am Ende das, was das richtig Spaß macht. Auch nochmal in diese Kerbe rein mit das Leben wird irgendwie krass und extrem beschleunigt und schnell und wild und man muss das irgendwie auch alles verarbeiten können. Was waren so die 2, 3 krassesten Erlebnisse, die du hattest jetzt in den letzten 7 Jahren?
Boah, es war so viel, wirklich.
Also irgendwie krasse Reisen oder extrem weite, kurze Reisen oder irgendwas in die Richtung, was dich,
ich war damals
was du gar nicht verarbeitet kriegst.
Für eine Fahrzeugvorstellung für eine Nacht in Palm Springs. Mhm. Also wenn dann irgendwie, ich bin München-Frankfurt geflogen, Frankfurt, San Francisco, San Francisco, Palm Springs. Abendessen, geshootet, nächsten Tag halt.
Wahnsinn.
Und da denkst du ja manchmal schon so, okay, ich habe das gerade selber nicht realisiert, oder dann fliegst irgendwie mal für 2 Nächte nach Kapstadt. Was ja dann irgendwie mit Übernachtflug etc. geht, weil du keine Zeitverschiebung hast. Aber es ist ja trotzdem, es passiert ja auf einmal so viel. Oder dann sitzt irgendwie beim Abendessen und dann sitzt da jemand, wo du gesagt hast, boah, der früher in dem Film war wirklich crazy. Also ich nenne mal ungern Namen. Oder sitzt da mit einem Geschäftsführer am Tisch, wo du sagst, hey, okay, da führt jetzt irgendwie hier ein Imperium. Oder auch da in der Autobubble sitzt da mit irgendwie Leuten dran, wo du denkst, hey, ich hätte nie gedacht, dass so jemand jemals in meinem Leben treffe. Also ist ja dann, ich finde, das macht es ja noch viel mehr aus. Die Leute, die du kennenlernst, machen ja die Branche so interessant. Mhm. Weil ich finde, das ist ja gerade das Schöne dran. Wie ist deren Sichtweise? Und so, wie jetzt bei uns auch, sich einfach mal drüber zu unterhalten und auch mal den Weitblick für alles zu kriegen. Das macht schon aus für mich, ja. Mhm.
Glaubst du, dass man die Story jetzt wie von dir, dass man die heute noch so replizieren kann, wenn man jetzt starten würde als 18-Jähriger?
Ich glaube schon. Man muss da halt auch immer ganz ehrlich sein. Wie in jeder Branche, das kann halt einfach auch nicht jeder schaffen. Mhm. Und das wird immer irgendwie Ausschuss geben. Aber ich glaube, wenn du jetzt wirklich sagst, du hast da was im Kopf, wo du dran glaubst und dran festhältst, dann mach einfach mal. Weil, was hast du denn zu verlieren? Sonst stehst du ja immer noch bei null. Ich glaube, man muss auch gar nicht zu geplant an Dinge rangehen. Einfach mal probieren, fühle ich mich damit wohl oder ist es auch einfach nichts für mich? Mhm. Davor kannst du ja nie sagen. Erfolgreich sein wird irgendwie jeder, den Weg gehen will aber irgendwie keiner.
Mhm. Ja. Mhm. Ja, das stimmt. Ich meine, man muss halt schon viel geben. Ne? Ich sag mal, dieses Social-Media-Game wird ja oft auch verherrlicht, so nach dem Motto, die arbeiten alle nichts und verdienen ein Schweinegeld.
Ja, du musst ja, aber transparent ist die Antwort. Ich habe, glaube ich, die ersten 3 Jahre, lass es 1.000 Euro verdient haben. Und da ist irgendwie noch so ein E-Commerce-Model-Job Zalando-mäßig gemacht in der weißen Wand, hast dich 25 Mal am Tag umgezogen für 500 Euro am Tag. Mhm. Wo halt sagst, okay, von irgendwas musst halt leben. Mhm. Und dann habe ich irgendwie dann random am Wochenende 3 Hochzeiten und 3 Standesämter fotografiert, weil da irgendwie jemand kannte es und dann wusste es, ey, der macht ja da ein paar Fotos. Da habe ich gesagt, okay, Wochenende Standesamt fotografieren. Hier am Dienstag Modeljob, der eine Vollkatastrophe war. Und dann irgendwie geguckt, dass der Account wächst. Aber verdient das nichts? Mhm. Also gesagt, okay, ich kann jetzt Fixkosten decken, was irgendwie in dieser kleinen Unternehmer.
Das heißt, hat dann 2.000, 3.000 Euro im Monat verdient.
Nein, weniger. Mhm. 1.500. Aber klar, hast irgendwie auf dem Land 600, 700 Euro Miete gezahlt. Ja, und dann hast du gesagt, okay, entweder bleibst du jetzt dran oder schmeißt die Flinte ins Korn.
Mhm. Gab es einen so einen Auftrag, wo der Durchbruch kam aus deiner Sicht oder hat sich das so stetig einfach dann entwickelt?
Es gab schon dann, also wo die ersten Jobs dann so kamen, wo du sagst, okay, für Zeitraum X hast du irgendwie einen 5-stelligen Betrag verdient, da wusstest du dann schon, hey, okay, so viel kann ich jetzt eigentlich nicht falsch machen.
Mhm.
Ja.
Mhm. Mhm. Verstanden. So Thema Privatleben nochmal, jetzt hast du gesagt, deine Frau arbeitet bei dir mit. Mhm. Deine Frau hat ja ein Café in Gießen im Allgäu, was ja, glaube ich, auch ordentlich Arbeit kostet, um das am Laufen zu halten.
Will ich auch nicht tauschen. Da setze ich meine Gastrobrille immer auf, schaue da rein und so, na, wieder weg.
Aber, also wie macht ihr das im Alltag? Ne? Also, weil du ja schon sagst, dir fällt es schwer abzuschalten und gut, du postest jetzt ja nicht mehr wirklich privat auf Instagram, also du bist jetzt ja nicht mehr irgendwo im Café und sagst, boah, da könnte ich jetzt irgendwie einen coolen Espresso-Shot machen.
Wenn das entsteht, schön, aber es muss schon auch sehr transparent dann sein, finde ich.
Aber du bist dann im Alltag schon befreit, sage ich mal, von dem Druck, dass du immer dein Handy raushaben musst und immer ready sein musst, oder ist das immer noch da, dass du dauernd denkst, hey, vielleicht können wir jetzt hier einen Shot machen, da einen Shot, hey Schatzi, mach doch mal ein Foto von mir.
Ich weiß auch, was du auslöst. Ja. Der Druck ist da. Eckt man auch ganz, also ist ein großes Streitthema. Mhm. Verständlicherweise so, weil es halt immer so ein latenter Druck ist. Und ich versuche schon so weit wie möglich zu reduzieren. Manchmal sagst du halt, okay, komm, das sieht jetzt gerade echt gut aus. Oder hast irgendwie bist im Restaurant, schöner Sonnenuntergang, es ist halt, also mhm. es sieht halt, es funktioniert halt, sind wir ehrlich, so. Mhm. Und auch ein schöner Moment ist ja auch schön zu teilen irgendwo. Mhm. Es ist schon, es wird viel besser, es war früher wirklich, du konntest bei mir nicht das Haus verlassen, ohne dass irgendwie hier Kamera, da.
Da wollte ich drauf hinaus.
Hier noch Blitz ja? mit, ja. nehme ich so, aber können ja noch dunkel werden, können wir da noch was machen. Das war, also, wie sie das gehandelt hat, die ersten 5 Jahre, crazy, ja. muss man wirklich sagen.
Vor allem, wenn man ja nicht weiß, was dabei rumkommt am Ende, ne? Oder wenn dann 1500 Euro rumkommen, dann kann der Partner ja sagen, was machst du eigentlich?
Ja, ja. Wir, also sie war ungefähr zur selben Zeit wie ich, hat sie sich selbstständig gemacht. Und da war es ja auch so, jetzt bist du halt zu zweit irgendwie. Sie war eigentlich knappe 15 Jahre Bankerin, ganz andere Bubble. Und dann halt auch irgendwie so aus Jux mit einer Freundin zusammen Kaffee gegründet und gesagt, komm, wir machen das selbstständig.
Ist ja auch cool, ne?
War halt im Sofa. Achso, okay. Was ja cool ist irgendwie, aber du musst,
musst
die Verantwortung für tragen. Und jetzt ist so, sie hat eine Geschäftspartnerin, die sind auch gut aufgestellt, also sie machen es wirklich gut. Und so kriegen wir auch irgendwie das bei mir getimt, dass das alles nicht untergeht. Aber wenn du jetzt irgendwie mal so ein bisschen weiter denkst, wenn es irgendwie mal Richtung Family geht, dann finde ich es halt echt, also ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Bis jetzt. Ich glaube, du wächst in alles rein. Aber jetzt gerade denkst du so, es ist schon so viel Volumen um uns rum, bist ja irgendwie mal froh, wenn du am Samstag deine Freunde siehst. Mhm. Das ist schon nicht immer ohne. Und natürlich ist Hauptgesprächsthema bei uns Business. Mhm. Dann sagst du, wie sind bei dir die Zahlen, mach das gerade, wie ist der, neben mit dem Mitarbeiter klappt gerade das nicht, das und das müssen wir ändern. Es ist halt jetzt selten, dass das Thema aufkommt, wir sind jetzt wirklich privat. Mhm. Es ist ja immer irgendwo was.
Mhm. Ja. Verstanden. Denkst du, dass du jetzt die nächsten Jahre deinen Umsatz, dein Einkommen noch stark skalieren kannst? Also sage ich mal, können solche Posts dann auch irgendwann mit 30.000 pro Post vergütet werden oder sowas? Oder gibt es da so eine natürliche Grenze dann irgendwann?
Nee, es geht definitiv nach oben. Also,
weil du wirst ja immer härter verhandeln, nehme ich an. Wenn du jetzt sagst, du lehnst 70% der Aufträge ab, dann kannst du ja den anderen 30% irgendwie auch sagen, hey, macht mal Zeit, mal so und so viel, weil ansonsten mache ich es nicht, oder?
Ja, ich glaube auch immer, erst ich verdiene zum Beispiel immer einen Ticken gern weniger Geld, aber mache das, was mich wirklich interessiert und wo ich Bock drauf habe. Okay. Das ist schon mal so das Erste. Klar musst du immer so sagen, sobald dein Account größer wird, sobald du mehr Leute erreichst, kannst du natürlich auch mehr Geld verlangen. So, es ist halt immer ein Prozess. Bin ich jetzt gerade in dem Moment, wo ich sage, okay, Wachstum ist gerade alles? Oder will ich jetzt sagen, okay, jetzt platzieren wir uns hier mal vom Standing her, sagen, okay, jetzt haben wir mal eine gute, solide Basis, wo du sagst, okay, damit kann ich Umsatz X jedes Jahr mal erreichen. Mhm. So, dass du einfach sagst, du privat hast alles gedeckt, stehst sauber da und kannst mal sagen, keine Ahnung, du hast so dein 80.000, 100.000 Euro Jahresgehalt. Mhm. Das Grundgerüst versuchst du ja schon zu schaffen, aber natürlich willst du weiterkommen. Willst jetzt nicht irgendwie stehen bleiben. Ja. Also das Ziel ist natürlich zu sagen, okay, es wird immer mehr, wissen tun wir es nie. Aber wenn du viel reincheckst, bin ich mir sicher, dass auch immer mehr kommt. Mhm, ja.
Vielleicht noch kurz so in unsere Welt abgetaucht Richtung Ende. Jetzt rein von so einer unternehmerischen Struktur. Ist das ein Einzelunternehmen? Ist das eine GmbH?
Momentan ist es ein Einzelunternehmen, weil es auch so kaum Unterschied für mich macht. Aber ich bin auch sehr unternehmerisch interessiert und habe da auch der größte Teil meines Freundeskreises ist irgendwie Unternehmer. Und auch da kommen jetzt momentan ganz viele Ideen, das könnte man doch mal machen. Hier könnte man noch eine Ablegerfirma gründen, etc. pp. GmbHs, Holdingstrukturen. Also es ist schon alles was, wo du jetzt langsam verdienst du das Geld, wo du sagst, es wird interessant.
Ja.
Davor sagst du halt immer, okay, was hast du denn zu verlieren? Hast irgendwie kein Wohneigentum oder sonstiges Privatvermögen? Ja, ist dann irgendwo ein bisschen was, aber jetzt nicht so, dass du sagst, du richtest mit dem Unternehmen den Riesenschaden an. Deswegen war es bis jetzt nicht interessant. Und jetzt kommst du halt langsam in den Umsatzbereich, wo du sagst, jetzt macht es dann schon definitiv Sinn.
Was ist denn so die Standardstruktur von dem Influencer? Also hat der dann auch eine Holding drüber hängen und normalerweise eine GmbH oder sind die meisten Einzelunternehmer jetzt in deiner Bubble? Oder?
Kommt immer darauf an, wie du aufgestellt bist. Viele fahren ja das Thema, dass sie sagen, okay, Influencer ist die eine GmbH, also das ganze Social Media Thema. Dann hast du irgendwie eine Produktions GmbH, dann hast du vielleicht noch ein eigenes Produkt, die als GmbH und dann natürlich die Holding drüber. Es kommt immer darauf an, wie bist du aufgestellt? Wie willst du es auch absichern? So, bei mir ist es momentan, okay, ich habe kein eigenes Produkt, deswegen brauche ich den Schutz der GmbH.
Hattest du nicht mal eine Modelinie?
Genau, da war ich Creative Director, ich habe da meinen Namen auch für gegeben, genau mit Strelz zusammen war das letzten Winter. War auch eine super Sache, aber prinzipiell, ich war quasi nur Gesicht und
Berater.
Genau, Berater in dem Moment, haben aber quasi nichts mit den Umsätzen zu tun gehabt. So, das hieß, es lief alles über Strelzen. Deswegen habe ich ja in dem Moment auch keine Verantwortung getragen, wo ich jetzt sage, die GmbH wäre jetzt wichtig für mich gewesen. Genau.
Verstanden. Ja. Also da gibt es keine Regel, Best Practice irgendwie, wie so ein Influencer sich am besten firmentechnisch strukturiert.
Ich glaube auch allgemein, dass es von Firmenstrukturen, egal in welcher Branche, musst du halt gucken, was macht für dich wirklich Sinn. Natürlich, jetzt sind wir momentan im Umsatzniveau, wo du sagst, okay, GmbH macht definitiv Sinn. Weil willst du alles rausnehmen? Oft brauche ich es ja für Produktion. Warum soll ich dann irgendwie mir den Privatanteil rausnehmen? Und wenn du jetzt so ein bisschen weiter denkst, auch sei es Richtung eventuellen Beteiligungen in Agenturen oder auch da nochmal das zweite Konzept aufzumachen, macht es natürlich viel mehr Sinn, wenn du da eine Struktur schaust.
Ja, ja, würde ich jetzt auch vermuten. Ja, ihr habt ja dann überall eure Finger im Spiel irgendwann.
Voll. Und du sagst ja auch, irgendwo brauchst du dann auch, wenn es größer wird, die rechtliche Absicherung.
Ja. 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 Stichwort rechtliche Absicherung. Jetzt gab es ja steuerlich auch so ein paar Themen, die man immer wieder gelesen hat.
Ja.
In dem Bereich, wie sichert man sich da am besten ab?
Wie man sich am besten steuerlich absichert. Ich bin immer großer Fan davon. Nimm von deinem Geschäftskonto, mach dir ein Tagesgeld daneben, leg 50% einfach auf die Seite, dann bist eigentlich normalerweise immer sicher unterwegs. So. Es ist natürlich in unserer Branche auch, du hast mal hier...
Es verschwimmt ja total.
Ja, du hast hier mal einen Teil Schenkung, dann da. Da musst du halt echt immer die Frage beim Kunden stellen. Finde ich, wissen ja viele einfach noch nicht. Okay, versteuert ihr das vor? Wenn nicht, shoot ich das, pack's im Paket und schick's euch zurück. Weil dann, sonst zahle ich ja drauf. Ich brauche die, also muss ich mal sagen, so viel Klamotten wie ich shoot, ich brauche das alles nicht. So, bin ja froh, wenn ich sag, okay, ihr schickt's mir, ich mach mein Zeug, ich schick's euch zurück. Das hängt ja bei mir nur, ich brauch's ja nicht. So, und bevor ich es dann versteuere, finde ich, das ist der einfachste Weg. Und klar, viele sagen dann, okay, ah geil, jetzt kriege ich hier ganz viel geschenkt. Ja, aber du musst auch dann denken, das Finanzamt schaut auch mal auf deinen Account. Die sind ja jetzt alle, man muss ja sagen, die haben dich ja schon auf dem Schirm. Klar, wenn du jetzt irgendwie 10.000 Euro im Jahr verdienst, sagen die auch, das macht keinen Sinn. Aber natürlich musst du da gucken und du brauchst einen guten Steuerberater, der dich auch gut berät, der auch einfach aus der Branche kommt.
Gibt es spezialisierte Influencer-Steuerberater?
Gibt schon, ja. Ich bin jetzt zum Beispiel mit meinem Steuerberater auch schon, den habe ich seit Anfang an. Der ist es ist nicht sein Hauptmarkt, aber wir haben uns da einfach gut eingegroovt. Du lernst ja dazu, du tauschst dich gut aus und das funktioniert auch gut.
Verstanden. Da wird es ja in der Bubble dann wahrscheinlich auch Empfehlungen geben. Irgendwie
voll,
so 10 Kanzleien, die das heißt.
Geht ja auch, weißt du, da wieder los. Jetzt schalten irgendwie Jungs und Mädels eine Anzeige auf Instagram mit nicht lizenzfreier Musik. Ja, aber ganz ehrlich, da hast du ja deinen Job auch nicht richtig. Klar, du kannst es ja machen, also solange das irgendwie keine Werbung ist, mach, was du willst. Aber sobald da irgendwie ein Payment fließt oder du für was wirbst, dann sicher dich doch selbst ab. Gib dir genug Plattformen, da meldest dich an, kaufst dir die Nutzungsrechte, kostet irgendwie 30 Euro im Monat und bist auf der sicheren Seite. Und wenn ihr das nicht macht, dann ist halt auch euer Fehler.
Ja, dann brauchst du ja theoretisch eigentlich irgendwie einen Anwalt, der dich laufend irgendwie...
Ja, klar, du hast schon immer... Du brauchst natürlich, das ist ja wieder das Schöne dran, irgendwann hast du ja so ein Grundnetzwerk, wo du sagst, okay, du hast deine Leute um dich rum, wo du dich auch austauscht, aber der Weg dein ist halt der schwierigste und da machst du die Fehler und da hättest du ihn eigentlich gebraucht. Jetzt ist ja nur so, hey, kannst du mal den Vertrag kurz gegenchecken? Passt das alles? Nee, lass das und das ändern. So, aber sonst ist ja jetzt nicht mehr so viel. Klar, wenn jetzt irgendwie einen Rechtsstreit hast oder steuerlich was, natürlich gibst du es ab. Aber normalerweise ist es ja, wenn du deine Hausaufgaben immer richtig machst, kein großes Thema.
Ja. Verstanden. Ja, spannend. Also es ist echt ein cooler Einblick, weil am Ende ist es halt eine genauso unternehmerische Tätigkeit wie die andere auch. Ja, jetzt wird manchmal, ich finde, deswegen wollte ich die Folge auch machen, weil ich es manchmal ein bisschen unfair finde, so nach dem Motto, ja, die haben so ein einfaches Leben, diese Influencer, und das ist alles so easy und es fliegt denen eh alles zu. Das ist halt nicht so, ne? Also ich meine, wir unterhalten uns ja privat auch viel. Du bist ein Workaholic am Ende, der irgendwie 7 Tage die Woche Vollgas gibt.
Schenk muss er nix.
Ne? Ja, ich versuch auch mein Bestes, ja. Aber das ist ja schon irgendwo ein krasser Job und dazu halt einer, der dich halt die ganze Zeit auch irgendwie fordert, wo das Hirn nicht Ruhe gibt und wo jede Location, egal wo du bist, halt immer Potenzial hat, um irgendwo dann eine Grundlage zu bieten, von dem her, ich kann das mir gut vorstellen. Ja, bei uns ist es ja ähnlich. Ich meine, wenn ich jetzt irgendwo bei irgendeinem Event bin, wo Unternehmer sind, dann ist theoretisch jeder Unternehmer ein potenzieller Kunde. Ja, so kann ich jetzt auch nicht abschalten und sagen, abends so am Wochenende, ja, da sind jetzt 10 Unternehmer da, ich rede mit denen nicht über das Business oder sonst irgendwas, redest halt nur über das Business.
Siehst du, ja? Das immer wieder beim Thema, ja. Vorhin bei mir.
Ja.
Ich mache dann natürlich, wenn ich auf der Veranstaltung bin, wo ich weiß, da sind Kunden und da ist es wichtig, jetzt einfach in das Gespräch zu kommen, ist mir in dem Moment die Instagram-Story nicht so wichtig, wie zu sagen, okay, ich komme jetzt hier unternehmerisch weiter. Mhm. Klar kann ich die Story machen. Best case wäre, ich mache beides. Mhm. Aber der wichtige Teil ist ja, dass du dich unternehmerisch entwickelst. Mhm. Weil die Story ist nach 24 Stunden weg und der Kontakt bleibt, wenn es gut läuft, lange.
Ja.
Und das ist immer so das Thema. Ja. Ich wüsste auch, sage ich dir ehrlich, nicht, was ich mit meinem Tag machen soll, wenn ich den Job nicht hätte. Ja. Also, wäre für mich eine Qual jetzt zu sagen, ich muss geben 7 ins Büro, geben 6 wieder heim. Das mache ich.
Ja.
Wäre so langweilig.
Ja.
Könntest du nicht.
Ja. Also, es ist auch irgendwo alternativlos, ne?
100%.
Dann wird es halt auch erfolgreich, wenn du keinen Plan B hast, dann muss es ja irgendwie funktionieren.
Ich habe keine Hobbys mehr. So, ich fahre gerne schöne Autos, aber das kann ich ja irgendwie mit meinem Job verbinden. Aber sonst, Sport ist irgendwie Sport. Auch Job, ja. Aber wenn jetzt irgendwie, stehst du um 7 auf, bist um 9 im Sport fertig, was machst du denn? Ich kann keinen Urlaub machen, ich kann nicht abschalten. Ich liege am Strand wie so eine Ente, ich renne die ganze Zeit im Kreis, das geht nicht.
Aber du kommst damit klar oder belastet dich das?
Gar nicht. Also mich nicht, meine Vorstellung. Ich bin wirklich, ich merke dann immer, irgendwann so nach 3-4 Wochen kommt der Moment, dann zieht es mir einen Stecker, dann liege ich den ganzen Tag auf dem Sofa und bin so im Halbschlaf. Und dann ist wieder top.
Okay, dann ist der Akku wieder,
wieder
aufgezogen, ja, sozusagen. Verstanden. Also das heißt, die nächsten Jahre lässt sie so ein bisschen auf dich zukommen.
Ja.
Die Content Creation in sich wird für dich auch nicht langweilig.
Nee, ich glaube, du musst dich immer wieder neu erfinden.
Ja.
Ich glaube, wenn du natürlich immer das Gleiche machst und das gleiche Ziel verfolgst, dann wird's langweilig. Aber ich glaube, wenn du immer sagst, okay, ich habe meine neue Idee und da auch viel, also ich habe die besten Ideen eigentlich unter der Dusche. Mhm. Ist bei mir immer so, da ist kein Handy, da lenkt dich nichts ab. Und dann einfach probieren, gucken, was funktioniert, wo fühlst du dich wohl. Und man kann sich auch verändern. Es muss ja auch zum Beispiel nicht immer Mode bleiben. Mhm. Auch wenn es für mich jetzt das Größte ist, aber ich bin super Design interessiert. Kann auch sein, es geht irgendwann in die Richtung. Ich glaube einfach, sich auch nicht zu viele Grenzen aufweisen, einfach mal ein bisschen probieren.
Mhm.
Ja.
Kommen noch ein paar Tattoos dazu oder ist überhaupt noch Platz?
Ja, wir sind gerade, nächste Woche darf ich gerade wieder, finally. Jetzt momentan wird es echt ruhig. Ich gehe, glaube ich, 2-3 Mal, ich gehe immer nur im Winter. Mhm. Also 2-3 Mal irgendwie so 2 Stunden, aber ich habe auch keinen Bock mehr, bin ich ganz ehrlich. Und
aber es wird dann noch gemacht, wenn die letzten
Lippen noch ein bisschen gefüllt. Popo frei und jetzt brauchen wir gerade die Füße noch fertig, aber dann ist eigentlich Gesicht wird nichts passieren mehr. Okay. Ich finde, alles ist sonst, was noch mehr wird, ist zu viel. Mhm. Genau, aber sonst, ich gehe einfach gern zum Kaffee trinken gehen, weil man hat so eine innige Verbindung, also man hat so viel Zeit miteinander verbracht.
Ja, hast du vorhin jetzt gesagt, der rechte Oberarm ist Mama, Papa.
Genau.
Ist der Rest, ist das jetzt ein Kunstobjekt oder hat alles eine Bedeutung oder ist es ein Gesamtobjekt, was eine Riesenbedeutung hat?
Also Mama, Papa haben eine sehr große Bedeutung in meinem Leben, aber der Rest ist Kunst. Und das war auch schon immer so, also was heißt Bedeutung? Natürlich verbindest du so eine gewisse Zeit mit dem Tattoo aus deinem Leben, aber ich habe jetzt nicht gesagt, ich lasse mir jetzt eine Schwalbe stechen wegen Freiheit. Also habe ich auch nie angefangen. Story hat sich natürlich früher ganz gut mal verkauft, aber das ist dann wirklich schon Kunst in dem Moment. Ja.
Glaubst du hättest das ohne deine Tattoos geschafft?
Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Also es ist, glaube ich, so mein größtes, die Eigard auch für deutschen Markt und auch so die Mischung. Du siehst selten sehr, sehr stark tätowierte Menschen, die sich für Mode interessieren, weil du eigentlich denkst, Tattoo reicht ja mit weißem T-Shirt. Ist auch cool. Mhm. Aber ich glaube, wenn du dann das große Ganze machst, stichst du natürlich viel mehr raus, wie wenn du jetzt nicht tätowiert bist oder sonstige Dinge.
Ja.
Ja.
Ja, ich meine, das kommt schon cool, also auch gerade mit so einem Anzug oder sowas und dann dieser Kontrast. Ne?
Ich mag auch gern dieses Provokante, diesen Stibo zu machen und auch zu sagen, okay, du siehst es halt selten, einen beispielsweise in München, der einen schwarzen Anzug trägt oder, lassen wir mal die Farbe dahingestellt, aber dann irgendwie einen komplett tätowierten Kopf hat. Also du wirst es jetzt nicht so häufig in deinem Leben sehen.
Hast du mal getrackt, wie viel deine Tattoos insgesamt gekostet haben?
Ein Elfer wäre schon drin gewesen.
Echt?
Ja, ja.
Ernsthaft?
Ja.
Sechsstellig, oder was?
Ja, nicht ganz, aber so.
Boah.
Kommst schon da.
Boah, krass.
Ja. Ach, Zeit. Ja. Zeit ist eigentlich viel krasser. Geld kommt und geht. Ich habe jetzt da keine riesen emotionale Bindung. Ja. Aber so Zeit,
Boah, aber das hätte ich jetzt nicht.
Leg mal, mein Tätowierer hat mich, ich bin das erste Mal ins Studio rein, da war ich 16. Der hat mich jetzt 15 Jahre meines Lebens begleitet.
Das ist immer nur der gleiche.
Immer, alles der gleiche. Alles der gleiche Tätowierer.
Wo ist das?
In Wangen im Allgäu.
In Wangen im
Allgäu. Genau. Und überlegst mal, was wir für einen Weg gegangen sind. Der hat mich als Jugendlicher irgendwie kennengelernt. Das ist schon krass.
Ja, ja, ja. Ja, Wahnsinn.
Ja. Krass.
Ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht. So als letzte KPI der Folge sozusagen.
Aber selbst können wir es leider nicht, falls Finanzamt hört.
Komm, wir
reden. Privatausgabe.
Ist tatsächlich Privatausgabe.
Ja, unbestanden.
Nee, super. Also vielen Dank auf jeden Fall für die Offenheit. Ich weiß nicht, ob wir irgendwas vergessen haben.
Ich glaube nicht, aber sonst holen wir es nach.
Machen wir es.
Ganz sicher.
Genau. Moritz, vielen lieben Dank.
Danke dir. Hat sehr viel Spaß gemacht.
So, das war jetzt ein kleiner Ausflug in das Geschäftsmodell Social Media. Ungewöhnlich auf unserem Kanal, aber ich denke, es ist für viele, viele Leute hier spannend, auch da mal Einblicke zu bekommen. Auch sehr, sehr spannend, dass Moritz so offen war. Bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Und ja, wenn ihr weitere spannende, vielseitige Einblicke haben wollt, dann schaltet auch unbedingt das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Finance Data People. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen.